Liebe Zuhörer unseres Radios, bei dem Interviewbuch mit Papst Franziskus sind wir jetzt beim dritten Kapitel angelangt, ein sehr wichtiges. Es trägt die Überschrift, jetzt folgst du Jesus nach. Es geht besonders um die Kreuzesnachfolge, um die Nachfolge in Schmerz und Leid. Viele von uns müssen diese auch in der Behinderung und der Krankheit des Alters antreten, aber auch sonstiger seelischer Beeinträchtigungen. Es waren drei schreckliche Tage, heißt es in diesem Buch, in denen es um Leben und Tod ging. Einmal, als ihn das Fieber wieder schüttelte, umarmte Jorge Bergoglio, damals 21 Jahre alt, seine Mutter und fragte sie verzweifelt, sag mir, was ist los mit mir? Sie wusste nicht, was sie ihm antworten sollte, denn auch die Ärzte waren ratlos. Schließlich wurde bei ihm eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert. Als sich sein Zustand stabilisiert hatte und eine angemessene Zeit vergangen war, wurde die obere Hälfte der rechten Lunge operativ entfernt. Hier waren drei Zysten gefunden worden. Jeden Tag musste er mit Infusionen versorgt werden, um das Brustfell und die Narben zu reinigen. Das waren noch Zeiten, als die Sonden an einen Wasserhahn angeschlossen wurden, damit sie durch das leichte Vakuum, das der Wasserstrahl erzeugte, absaugten. Die Schmerzen waren grauenhaft. Bergoglio störten die konventionellen Floskeln, die ihm viele sagten, wie »Das wird schon vorübergehen« oder »Wie schön wird es sein, wenn du wieder nach Hause kommst«. Aber dann ließ sie eine Besucherin die vorgefertigten Sprüche beiseite und sprach ihm wirklich Mut zu. Es war eine Ordensfrau, Schwester Dolores, die er nie vergessen hatte, seit sie ihn auf die Erstkommunion vorbereitet hatte. Sie sagte mir etwas, das sich mir tief eingeprägt hat und mir großen Frieden gab. Jetzt folgst du Jesus nach. Was diese Worte der Ordensfrau für ihn bedeuteten, musste er uns nicht näher erläutern. Für ihn waren sie eine hervorragende Lektion darüber, wie man als Christ mit dem Leid umgehen soll. Da er das so ausführlich erzählte, seine Stimme wurde dabei bedächtiger als gewöhnlich, bekamen wir eine Ahnung davon, was es für ihn bedeuten musste, schon in so jungen Jahren mit dem Tod konfrontiert gewesen zu sein. Seit jener Zeit leidet Jorge Bergoglio unter einer Lungeninsuffizienz, die ihn, obwohl sie ihn nicht ernsthaft beeinträchtigt, an die Begrenztheit des Menschlichen erinnert. Sicherlich hat ihn diese Episode darin gestärkt, das Wichtige im Leben vom Nebensächlichen zu unterscheiden. Auch sein Glaube wurde gestärkt. Kann das Leid zum Segen werden, wenn es auf christliche Weise angenommen wird? Franziskus hat es so auf den Punkt gebracht. Jetzt wird er zitiert. Das Leid stellt keine Tugend in sich dar, aber die Art und Weise, wie man es annimmt, kann durchaus tugendhaft sein. Unsere Berufung ist die Fülle und das Glück. Und auf der Suche danach stellt das Leid eine Grenze dar. Deshalb versteht man den Sinn des Leidens als ganz durch das Leiden Gottes in Christus. Als wir im Gespräch tiefer auf die Frage eingingen, wie wir mit den unterschiedlichen Situationen umgehen sollen, fiel ihm ein Dialog zwischen einem Agnostiker, also einem, der nur das anerkennt, was man sehen und messen kann, und einem Gläubigen in einem Roman des Franzosen Joseph Malesch ein. Es handelt sich um einen Dialog, in dem der Agnostiker sagt, dass für ihn das Problem darin bestehe, was denn sei, wenn Christus nicht Gott sei. Für den Gläubigen besteht es jedoch darin, was geschehen würde, wenn Gott nicht in Jesus Christus Mensch geworden wäre, das heißt, wenn Gott nicht gekommen wäre, um dem Leben einen Sinn zu geben. Deshalb, so Bergoglio, besteht der Schlüssel darin, das Kreuz als Keim der Auferstehung zu verstehen. Jeglicher Versuch, das Leiden zu erleichtern, wird nur Teilergebnisse zur Folge haben, wenn er nicht in der Transzendenz, also in der Jenseitigkeit, in der Beziehung auf Gott sein Fundament hat. Es ist ein Geschenk, das Leid zu verstehen und es ganz anzunehmen. Mehr noch, in Fülle zu leben, ist ein Geschenk. Dann werfen die Gesprächspartner von ihm ein. Ist es aber nicht so, dass die Kirche das Leid als Weg zu Gott zu sehr betont hat und weniger die Freude der Auferstehung? Damals noch der Kardinal. Es stimmt, dass man in einer bestimmten Zeit die Frage des Leidens übertrieben hat. Mir kommt einer meiner Lieblingsfilme in den Sinn, Babettes Fest, wo man einen typischen Fall sieht, wie Verbote und Grenzziehungen übertrieben werden. Die Hauptdarsteller sind Personen, die einen übertriebenen puritanischen Calvinismus leben. Das geht so weit, dass die Erlösung durch Christus so gelebt wird, dass man alle Dinge dieser Welt ablehnt. Als dann die Frische der Freiheit erfahrbar wird, während eines üppigen Festessens, werden schließlich alle verwandelt. Eigentlich wusste diese Gemeinschaft nicht, was die Freude ist. Sie war erdrückt durch das Leid. Sie klebte am Fallen dieser Welt. Diese Menschen hatten Angst vor der Liebe. Dann dürfen die Gesprächspartner wieder ein. Das wichtigste Symbol des Katholizismus ist doch Christus als Gekreuzigter und aus dessen Körper fließt Blut. Bergoglio, die Überbetonung des Leidens in der Kirche hängt vor allem von der Epoche und der Kultur ab. Die Kirche hat Christus entsprechend dem kulturellen Ambiente ihrer jeweiligen Zeit dargestellt. Betrachtet man die ostkirchlichen Ikonen, zum Beispiel die russischen, wird man feststellen, da gibt es sehr wenige Darstellungen des Gekreuzigten als Schmerzensmann. Vielmehr wird die Auferstehung dargestellt. Wenn wir unseren Blick aber auf die spanische Barockzeit wenden oder nach Cusco im Hochland in Peru, finden wir Darstellungen eines duldenden, zermatteten Christus, weil die Barockzeit die Passion Jesu betonte. Die weise Kreuzigung hingegen von Chagall, der ein gläubiger Jude war, ist nicht grausam, sie ist voller Hoffnung. Das Leid zeigt sich darin verbunden mit Seelenfrieden. Meines Erachtens handelt es sich hierbei um eines der schönsten Bilder, die Chagall je gemalt hat. Aber Sie können doch nicht leugnen, werfen die Gesprächspartner ein, dass die Kirche in den 2 Jahrtausenden ihrer Geschichte das Martyrium als Weg zur Heiligkeit herausgestellt hat. Da müssen wir etwas klarstellen. Wer von Märtyrern spricht, der spricht über Personen, die bis zuletzt Zeugnis gegeben haben, bis zum Tod. Wenn wir sagen, mein Leben ist ein Martyrium, bedeutet das eigentlich, mein Leben ist Zeugnis. Da hat er sicher recht, denn Martyria vom Griechischen her heißt Zeugnis. Aber derzeit wird dieser Gedanke mit etwas Blutigem in Verbindung gebracht. Dennoch ist das Wort Märtyrer aufgrund des letzten Lebensabschnitts einiger Zeugen ein Synonym für die Hingabe des Lebens für den Glauben geworden. Der Begriff ist dabei, erlauben Sie mir den Ausdruck, verkürzt worden. Das christliche Leben besteht darin, ein frohes Zeugnis zu geben, wie es Jesus getan hat. Die heilige Theresia von Avila hat gesagt, ein Heiliger, der traurig ist, ist ein trauriger Heiliger. Aber die Gesprächspartner haken an diesem wichtigen Punkt hartnäckig immer wieder nach und werfen ein frohes Zeugnis geben, obwohl die Kirche zur Buße und zum Opfer als eine Form der Sühne einlädt? Ja, selbstverständlich. Man kann Fasten und andere Entbehrungen auf sich nehmen und im geistlichen Leben voranschreiten, ohne den Frieden und die Freude zu verlieren. Aber Vorsicht! Ich darf auch nicht in die Häresie des Pelagianismus verfallen, in eine Form der Selbstgenügsamkeit, bei der ich meine, dass ich mich heilige, wenn ich Buße übe, und dann wird alles zur Buße. Pelagianismus meint, dass die Gnade unterbewertet wird und dass der Mensch durch eigene Willensanstrengung im Wesentlichen sein Heil erreichen kann. Also, dass man dann einfach alles zur Buße macht im Leben und sich selbst erlöst. Im Fall des Leids besteht das Problem darin, dass es oft auf falsche Weise durchgestanden wird. Ich bin jedenfalls kein Freund von Theorien, wenn ich mich Menschen gegenüber sehe, die etwas Bitteres durchmachen. Mir kommt eine Stelle aus dem Evangelium in den Sinn, nämlich die mit der Samariterin, die 5-mal in der Ehe gescheitert war und das nicht verkraften konnte. Als sie Jesus begegnet und anfängt, über Theologie zu sprechen, nämlich über den Ort, wo man Gott anbeten soll, auf dem Berg Gerizim oder in Jerusalem, holt der Herr sie ganz schnell auf den Boden zurück. Er begleitet sie in ihrem Problem, er konfrontiert sie mit der Wahrheit und verhindert, dass sie sich so eine theologische Reflexion entfremden lässt. Und was ist ihre Haltung angesichts eines Lebens, das aufgrund einer qualvollen Krankheit erlischt? Das Schweigen. Das Einzige, was mir in den Sinn kommt, ist zu schweigen. Und je nachdem, wie vertraut ich mit diesem Menschen bin, seine Hand zu halten und für ihn zu beten. Denn sowohl der physische als auch der geistige Schmerz werfen einen dorthin zurück, wo niemand Zutritt hat. Sie bringen eine große Einsamkeit mit sich. Was diese Menschen brauchen, ist die Gewissheit, dass jemand sie begleitet, sie liebt, ihr Schweigen respektiert und darum betet, dass Gott in diesen Raum einkehren möge, der bloße Einsamkeit. streitest. Ich erinnere mich an einen anderen Film, in dem eine zum Tod verurteilte unschuldig in die Todeszelle geführt wird. Da es sich um eine Frau handelt, die beruflich mit der Welt des Jazz zu tun hatte, empfängt sie die Gefängnisaufseherin mit Musik in voller Lautstärke. Die Frau rastet aus und bittet schreiend darum, das Lied abzuschalten. Sie will nichts Künstliches, sondern die Einsamkeit. Bildhaft zeigt sich auch hier der immer wieder festzustellende Wunsch der Gesellschaft, den Tod zu überdecken. Wie das? Diese Begebenheit zeigt, wie lächerlich einige hedonistische Kulturen sind, die so weit gehen, die Leichen noch zu schminken und sie bei den Totenwahren sogar hinzusetzen. Also Hedonismus meint nur auf Vergnügen und Oberflächlichkeit ausgerichtet. Das ist zwar nicht allgemein üblich, aber an einigen Orten doch so vorgekommen. Darüber hinaus gibt es gewisse Friedhöfe, die Museen, Kunstwerke, wunderschöne Orte sind. All das dient dazu, das dahinterstehende Drama zu verbergen. Dann der Einwurf, wenn wir schon mal bei dieser Thematik sind, denken Sie an eigenen Tod? Seit langem begleitet mich dieser Gedanke ständig. Warum? Ich habe die 70 überschritten und der Rest des Weges, der mir noch bleibt, ist nicht lang. Ich werde sicher keine weiteren 70 Jahre leben und ich fange an, darüber nachzudenken, dass ich alles loslassen muss. Aber ich nehme das als etwas Normales an. Ich bin deswegen nicht traurig. Man möchte eigentlich allen in allen Situationen gerecht werden. Man möchte am Ende sozusagen englische Schönschrift schreiben. Sicher ist, ich bin nie auf den Gedanken gekommen, ein Testament zu machen. Aber an den Tod denke ich jeden Tag. Soweit der Kardinal. Und ich möchte es einfach heute, obwohl wir noch jetzt 10 Minuten Zeit haben, bis um 3:15 dann Programmvorschau kommt und weiter Vorhersage, es dabei belassen. Das nächste Kapitel heißt der Frühling des Glaubens. Ich nutze aber die Gelegenheit, noch für Sie zu beten. Es ging jetzt ja sehr auch um das Thema des Leids und des Schmerzes. Herr Jesus Christus, wir bringen dir alle Menschen, die unter irgendwelchen Beeinträchtigungen des Lebens leiden, sei es, dass sie sich alleingelassen fühlen, dass sie niemand haben, der sie versteht, mit dem sie aussprechen können, sei es, dass eine Krankheit an ihnen nagt und der ständige Schmerz an ihnen bohrt. Wir wissen, dass im Blick auf dein Kreuz kein Schmerz und kein Leid sinnlos ist, wie es jetzt auch der Papst in diesem Interview formuliert hat. Lass uns darüber auch die schönen Seiten des Lebens nicht vergessen. Lass uns erkennen, dass wir mit dir den Weg des Kreuzes gehen können. Und so wie der Papst es gesagt hat, auch den Blick auf die Auferstehung richten, wie bei den russischen Ikonen, wo die Kreuzigungsdarstellung des Herrn eher selten ist. Schenk uns die Gnade, dass wir auch im Schmerz eine gewisse Gelassenheit haben können. Helga Teresa von Avila hat zeitlebens sehr gelitten, wollte aber trotzdem keine traurige Frömmigkeit, auch der heilige Franz von Sales nicht. Schenk uns diese Gnade der Gelassenheit im Leid. Wir wollen heute auch in das unbefleckte Herz der Mutter den Schmerz ganzer Völker hineinlegen, die unmenschlich sind zu ihren Mitbürgern. Ich denke an China, wo es mit Strafe bedroht wird, wenn man sogar mit Zwangsabtreibung, wenn sie mehr als ein Kind haben, wo bis ins Innerste der Familie hineinregiert wird. Wir legen dieses Herz alle Gleichgültigkeit hinein, alle Missachtung des menschlichen Lebens, auch hier in unserem Land. Das ungeborene Leben, das nicht mehr geschützt ist. Bringen wir all diese Zerstörungen, die in den Herzen der Frauen dadurch angerichtet werden und auch der Männer. Wir legen dieses Herz all die Christen hinein, in Länder, in denen sie verfolgt werden, in denen es ihnen nicht gut geht. Denke an Bischof Andrew Francis, aber auch viele anderen, die in muslimischen Ländern leben und bedrückt werden, an den Exodus der Christen und den arabischen Frühling, der für sie ein arabischer Winter geworden ist. An die Gleichgültigkeit auch, die wir im Westen oft darüber zutage legen, es sind doch unsere Geschwister, die dort leiden, die dort sterben, die vertrieben werden. Wir legen all das in das Herz der Mutter hinein und bitten um Heilung, Erlösung und Befreiung, auch unsere eigenen familiären Sorgen und Probleme. vertrauen es alles dem Herzen der Gottesmutter Maria an. Und Fatima hat sie zu Lucia gesagt, mein unbefleckter Herz wird deine Zufluchtsstätte sein und der Weg, der dich zu Gott führen wird. So lass dieses Herz, das voll ist von Liebe und Barmherzigkeit, der Weg, unser Weg zu Gott sein, zum Herrn. Und sie hat auch gesagt, wenn mein unbefleckter Herz verehrt, wird wie ein Blumenstrauß sein, den ich vor Gottes Altar stelle, vor Gottes Thron. Und dann hat sie auch etwas ganz Ernstes gesagt, ihr habt die Hölle gesehen, wohin jene kommen, die sich dem Herrn verschließen, die bis zum Ende auf ihrem sündhaften Weg bleiben. Um das zu verhindern, dass Menschen dorthin gekommen, hat der Herr mich gesandt, um die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen der Welt zu begründen. Und so bitten wir dich, Herr, dass diese Andacht sich verbreiten möge, damit alle Menschen gerettet werden, damit möglichst viele in den Himmel kommen und nicht in diesem Zustand der Verzweiflung dann sich eines Tages wiederfinden. Ja, so legen wir in dieses Herz alles hinein, auch das, was ich jetzt nicht genannt habe, was aber wichtig wäre, auch unser eigenes Radio, unsere Pfarreien, unser Leben. Und das lehnen einen ganz großen Strom der Gnade aus diesem Herzen. Auf meinem Schreibtisch ist jetzt auch der Kalender von Radio Horeb und ich sehe, wie Pater Gabriel Ander, der Direktor von Kamerun, mir freundlich zulächelt mit diesem unverwechselbaren Lächeln, das die Afrikaner haben. Da legen auch alle Radio Maria Stationen, besonders in Afrika, in dieses Herz hinein. Dort wird die Mutter Gottes so sehr geliebt von ihren Kindern. Das Wachstum in Kamerun. All die Nationen, wo das Radio noch ankommen will, aber noch nicht da ist. Auch die Bitte um finanzielle Unterstützung, all das legen wir und Gebet und Opfer in das Herz der Mutter hinein. Und so darf ich Sie heute am Gedenktag des unbefleckten Herzens Mariens segnen, auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels segne, heile, schütze und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.